Der Aktienmarkt ist dem Untergang geweiht. Ich verkaufe jetzt alles. Solche Kommentare lese ich zuletzt unter wirklich jedem Video. Deswegen schauen wir heute mal auf die richtige Strategie bis Jahresende. Servus Leute und herzlich willkommen in einem brandneuen Video auf meinem Kanal. Mein Name ist Mario Lochner und heute schauen wir auf die richtige Strategie für rationale Investoren bis Jahresende. Denn es ist zuletzt einiges auf uns eingeprasselt und es steht auch noch viel bevor in diesem Jahr. Wahrscheinlich bald die Zinssenkungen, die US-Wahl und vieles mehr. Und wir blicken mal drauf. Es ist zuletzt eine schwierigere Phase gewesen an der Börse. Man könnte auch sagen, wir erleben endlich mal wieder eine Normalität. Denn wenn wir mal auf den VIX schauen, auf die Volatilität, also die Schwankungsbreite, dann sieht man sehr schön, wie wenig da los war eigentlich das ganze Jahr über, bis es dann eskaliert ist Anfang August. Und auch zuletzt ging es dann wieder hoch. Also man merkt, es ist mehr Nervosität im Markt, mehr Schwankungen. Und das ist eigentlich was ganz Normales. Wir haben es nur schon ein bisschen verlernt. Und deswegen sind vielleicht zuletzt ja, manche ein bisschen ungehaltener, ein bisschen nervöser geworden. Und das hat sich natürlich auch in den Kursen niedergeschlagen. Wenn wir mal auf den Nasdaq schauen, ja, der hatte letzte Woche die schlechteste Woche seit November 2022. Hier seht ihr es, vom Hoch sind wir jetzt schon rund 2000 Punkte entfernt, das ist noch gar nicht lange her. Erst gab es einen heftigen Dip, dann ging es wieder hoch, da haben viele den Dip gekauft, ich glaube auch einige von euch. Und dann ging es zuletzt wieder runter, also wir sehen schon, es ist eine gewisse Achterbahnfahrt. Dann haben wir natürlich jetzt noch mit dem September einen saisonal schwierigen Monat, statistisch gesehen ist es der schlechteste. Also ihr seht schon, schwieriges Fahrwasser, aber ich hoffe, ihr bleibt cool, bleibt dabei und lasst mir auch gerne eine Algorithmusstelle da, einen Daumen nach oben, wenn euch dieses Video und der Kanal gefallen. Und jetzt müssen wir das Ganze mal einordnen. Wo stehen wir jetzt? Haben wir gesehen, wie die Kurse reagiert haben. Jetzt ist natürlich die Frage, warum wurde es zuletzt schwankungsbreiter, schwankungshafter? Vor allem, weil die Rezession, eine mögliche Rezession in den USA immer mehr in den Fokus gerückt ist. Und über was alle sprechen an der Wall Street, das ist die sogenannte SARM Rule. Was bedeutet die? Naja, die soll eine Rezession ankündigen, wenn der gleitende 3-Monats-Durchschnitt der Arbeitslosigkeit in den USA 0,5 Prozentpunkte über dem 12-Monats-Tief liegt. Und da sehen wir hier die Real-Time SARM Rule, der Recession Indicator. Könnt ihr auch einfach googeln, findet ihr überall, was ich euch hier gerade jetzt zeige, wenn ihr das selber verfolgen wollt. Da stehen wir gerade bei 0,57. Das heißt, wir sind über dieser magischen Grenze von 0,5. Und da seht ihr in grau hinterlegt, ja, wenn der Indikator da drüber war, grau sind die Rezessionen der Vergangenheit, dann haben wir eben sehr, sehr oft gesehen oder praktisch immer, wenn er drüber lag, dass dann eine Rezession darauf gefolgt ist. Also das ist sozusagen die Zukunft, die gerade an der Börse gehandelt wird, dass eine Rezession möglich, wahrscheinlich ist. Wie wahrscheinlich, schauen wir uns gleich an. Jetzt treten wir aber mal einen Schritt zurück und sagen einfach mal, was wissen wir eigentlich? Wir stellen uns die Frage, was wissen wir? Punkt 1, und der ist ganz, ganz wichtig. Wir kommen gleich wieder zur Rezession. Die Inflation ist Stand heute gerade kein großes Problem mehr. Man kann eigentlich auch sagen, die Sache ist vorerst mal durch. Das zeigt sich an der Inflationsentwicklung zuletzt, auch wie die Börse darauf reagiert hat, nämlich praktisch gar nicht mehr auf die Inflationszahlen und auch die Inflationserwartungen, die haben sich scharf abgekühlt. Das sind jetzt ganz aktuelle Zahlen vom Anfang dieser Woche. Da sehen wir, Inflation ist gerade keine Sorge mehr, die die Börse wirklich umtreibt. Was wissen wir noch? Stand heute haben wir keine Rezession und ich habe mal 10 Gründe für euch mitgebracht. 10 Punkte, die absolut dagegen sprechen. Da können wir mal drauf blicken. Die Arbeitslosenquote ist nämlich trotz SARM Rule zuletzt wieder gesunken. Ganz leicht im August auf 4,2%. Das Lohnwachstum hat sich beschleunigt und liegt deutlich über dem Niveau vor der Pandemie. Die Konsumausgaben haben zuletzt sogar angezogen, auch die Einzelhandelsumsätze. Der Konsum ist ja in den USA verdammt wichtig, eigentlich der Motor schlechthin für das Wachstum. Also die Konsumenten haben immer noch Geld, geben zumindest immer noch Geld aus. Anträge auf Arbeitslosenunterstützung sind seit mehreren Wochen rückläufig, die fortlaufenden Anträge ebenfalls. Dann die Ausfallraten, auch ganz wichtig bei Kreditkarten und vor allem auch die Insolvenzanmeldungen bei den Unternehmen, die sind auch rückläufig. Aktuell das BIP-Modell der Fed zeigt an ein Wachstum 2,5% fürs dritte Quartal. Die Gewinnmargen der Unternehmen sind immer noch sehr, sehr hoch. Und auch interessant, ein Aspekt, die Aktienkurse von Zeitarbeitsunternehmen, die sind zuletzt ja ordentlich nach oben gedreht. Vielleicht auch ein Indikator dafür, dass die Lage am Arbeitsmarkt nicht ganz so dramatisch ist. Kommt also jetzt die Rezession? Wir wissen es nicht. Und ich erinnere sehr gerne an folgenden Indikator, der im Oktober 2022 eine 100% Wahrscheinlichkeit vorausgesagt hat. Hier Headline bei Bloomberg damals. 100% Wahrscheinlichkeit für eine Rezession innerhalb eines Jahres. Das können wir jetzt de facto sagen, das war krachend falsch. Denn von Oktober 2022 bis Oktober 2023 gab es keine Rezession. Damals eine 100% Wahrscheinlichkeit. Und ich erinnere auch gerne mal an die Vorhersagen der Experten damals, Fondsmanager-Umfrage von der Bank of America, die berühmte hier, wo sehen Sie den S&P 500 Ende 2023? Naja, da haben auch eigentlich die meisten daneben gelegen. So viel zu Prognosen, immer schwierig, vor allem wenn sie die Zukunft betreffen. Da ist immer das bessere Mittel aus meiner Sicht Fehlervermeidung, nicht 100% all in auf irgendeine Voraussage oder Prognose, sondern eher versuchen, ja, breit aufgestellt zu sein, in Szenarien zu denken, handlungsfähig zu bleiben, via negativer, grobe Fehler auszuschließen. Und da kann ich euch natürlich auch nochmal mein E-Book ans Herz legen. 100% gratis für euch. Ich will da auch gerne mal was zurückgeben an euch, die ganzen Erfahrungen aus Interviews und natürlich über 20 Jahren Börse. Ihr findet den Link dazu unten in der Beschreibung. Und das E-Book heißt natürlich 50 Denkfehler, die dich arm machen und wie du bessere finanzielle Entscheidungen triffst. Und ihr habt es gerade oben gesehen bei dieser Einblendung zur Sam-Rule, da stand auch, dass die Erfinderin, eine Frau Sam heißt sie natürlich, dass die selber nicht ganz überzeugt ist, ob der Indikator jetzt so treffsicher sein wird. Also ihr seht schon, es ist schwierig, selbst die Erfinder eines Indikators sind sich dann manchmal nicht ganz sicher und das finde ich zeigt dann auch von Stärke, dass man dann eben auch mal so einen Indikator zumindest in Frage stellt. Wenn wir mal auf die sämtlichen Indikatoren schauen, die man so zu Rate ziehen kann, dann seht ihr, es ist auch gerade schwierig. Also wenn wir auf die Zinsmärkte teilweise schauen, was die spielen, dann riecht's nach Rezession. Auch wenn wir auf hier die Basismetalle schauen, wenn wir auf Öl schauen, wenn wir auf Kupfer schauen, die schreien auch durchaus nach Rezession. Wenn wir auf andere Dinge schauen, dann sieht's auf einmal gar nicht mehr nach Rezession aus. Also ihr seht, es ist ein sehr gemischtes, sehr diffuses Bild und das ist, glaube ich, auch eine wichtige Botschaft heute dieses Videos, dass es natürlich viele Schlagzeilen gibt, dass es immer Indikatoren gibt, die man auch durchaus mal berücksichtigen sollte. Aber wichtig ist, sich immer ein Gesamtbild zu machen und da kommen wir dann gleich noch zur Strategie. Das Fiese an der Rezession ist, wenn wir mal ein Zwischenfazit ziehen, wir wissen nicht, ob sie kommt, wir wissen auch nicht genau, wann sie kommt, dann wäre auch, wenn sinnvoll, man muss im Vorfeld verkaufen, denn wenn man erst verkauft, wenn geklingelt wird, wenn alle wissen, dass Rezession ist, dann ist natürlich im Zweifel schon viel Porzellan zerschlagen. Also wenn, müsste man jetzt verkaufen, aber das hätte man auch vor 2 Jahren machen müssen, damals oder vor einem Jahr. Das wäre natürlich zweimal absolut falsch gewesen. Also da seht ihr schon die Schwierigkeit und dann kommt noch eine dazu. Wir schauen uns jetzt mal die Performance an, während, vor und in Rezession und dann wird's jetzt schon richtig heikel. Und da schauen wir uns mal die Performance des S&P 500, des amerikanischen Index, an während Rezessionen. Und da seht ihr, da ging es teilweise ganz böse rasant runter, wie zum Beispiel Dezember 2007 bis Juni 2009, also ein Totalzusammenbruch 35%. Ihr seht aber auch, dass es teilweise sogar sehr oft ein Plus gab. Warum? Weil eben oft im Voraus schon darauf spekuliert wurde, dass sich das abgezeichnet hat und dann eben da Kursverluste verbucht wurden und dann, als die Rezession da war, sind dann vielleicht manche schon wieder eingestiegen oder es war weniger schlimm als befürchtet. Also da seht ihr schon, das sind die Tücken einer Rezession und deswegen ist da dieses Market Timing natürlich sehr schwierig. Hier können wir uns das auch nochmal genauer anschauen. Hier die sämtlichen Rezessionen aufgelistet und gerade vor dem Ende der Rezession performen Aktien dann schon wieder sehr, sehr gut. Ein Jahr danach sind die Aktienkurse dann auch schon wieder dick im Plus. Also das ist eben sehr, sehr schwer. Also diesen Punkt zu treffen, ich verkaufe auf dem Hoch vor der Rezession und steige dann auf dem Tief wieder ein, irgendwann zwischendrin, das ist wirklich verdammt, verdammt schwierig. Dann treibt natürlich viele noch das Thema Zinsen um, denn da wird es wahrscheinlich eine Zeitenwende geben am 18. September in einer Woche dann. Dann werden wahrscheinlich seit langer Zeit mal wieder die Zinsen fallen. Jetzt hatten wir ja 12 Monate Zinspause auf relativ hohem Niveau, auf über 5%. Und es ist ausgemacht, dass die Zinsen fallen werden. Hier schauen wir aufs Fed Watch Tool. Zu 100% wird das erwartet am 18. September. Die Frage ist nur, werden es 25 Basispunkte, momentan wahrscheinlicher mit hier 73%, oder werden es sogar 50 Basispunkte? Da liegt die Wahrscheinlichkeit gerade bei 27%. Und da machen sich viele Sorgen, denn die Kombination fallende Zinsen und Rezession, ja, das ist nicht so eine schöne Mischung. Viele Bären und die diese Kommentare schreiben, die ich am Anfang sozusagen zitiert habe, so der Aktienmarkt ist doomed, ist dem Untergang geweiht, die verweisen auf solche Beispiele hier, dass es eben eine Rezession gibt und dass die Fed die Zinsen senkt. Und ihr seht es hier, wie das so typischerweise schon gelaufen ist in der Vergangenheit. Also die erste Zinssenkung läutet dann eigentlich so mit unter die Krise ein und dann geht's runter am Aktienmarkt, dann fallen die Unternehmensgewinne, wir rutschen in eine Rezession und die Fed senkt eben die Zinsen. Warum? Weil sie das eigentlich schon mehr oder weniger kommen sieht, weil sie weiß, dass die Wirtschaft sich scharf abgekühlt hat und die Zinssenkung bestätigt das sozusagen und leitet die Rezession ein. So könnte es kommen, aber es könnte auch ganz anders kommen. Denn Zinssenkungen gibt es eben nicht nur bei einer Rezession, sondern wir wissen nicht, was in den kommenden Monaten passiert. Schauen wir mal auf diese Statistik und da seht ihr den S&P 500 Return 12 Monate nach der ersten Zinssenkung und da seht ihr, richtig in die Grütze ging es eigentlich nur 2001 und 2007, da gab es heftige Krisen. Da wurden die Zinsen gesenkt, auch wegen dieser heftigen Krisen. Sie wurden aber auch schon sehr oft gesenkt und dann ist die Welt nicht untergegangen. Also das ist auch ganz, ganz wichtig. Denn wenn man auf diese Zinssenkungen als schlechten Indikator setzt, dann muss man eben auch sozusagen die Rezession mit einpreisen. Und das sind dann eben zwei Sachen, die man nicht zwingend voraussetzen kann. Aber die Zinsen sind auch gerade sehr wichtig aus einem anderen Grund, vor allem sehr spannend, gerade für die, die ein bisschen kurzfristiger unterwegs sind. Und da kommen wir jetzt noch zum sehr, sehr wichtigen Punkt, Carry Trade. Das ist sicherlich einer der wichtigsten Punkte, der die Börse auch zuletzt bewegt hat. Carry Trade, es geht um Yen und Dollar. Hier nochmal ganz einfach erklärt, wie geht das Ganze, wenn ich jetzt US-Investor zum Beispiel bin. Ich verschulde mich billig im Yen. Der Yen ist ja eine Währung, der zuletzt sehr, sehr schlecht gelaufen war, sehr stark unter Druck war. Dann kann ich mich natürlich billiger dort verschulden, kaufe dann zum Beispiel US-Aktien damit, Tech-Aktien zum Beispiel. Aber das Problem ist dann natürlich, wenn der Yen plötzlich steigt. Und das ist zuletzt passiert. Warum? Unter anderem hat die japanische Notenbank die Zinsen angehoben, hat die Märkte da auch vor ein paar Wochen ein bisschen auf dem falschen Fuß erwischt. Was passiert, wenn eine Notenbank die Zinsen anhebt? Ja, dann steigt im Zweifel die Währung. Man zieht mehr Kapital an. Deswegen ist der Yen auch gestiegen. Jetzt haben wir natürlich einen Faktor, wenn jetzt auch noch die Zinsen fallen sollten in den USA. Also in Japan gehen sie eher nach oben. In den USA sinken sie. Was könnte dann passieren? Der Yen könnte noch weiter aufwerten und das kann natürlich Aktien kurzfristig unter Druck bringen. Und wie das Spielchen funktioniert, das zeigt dieser Chart hier sehr schön von Yardeni Research. Da seht ihr in Rot hier Yen-Dollar, also wenn der Yen anzieht und hier nach oben geht. Was ist zuletzt passiert? Hier sieht man es schulbuchmäßig, der Nasdaq 100 in Blau ist schön nach unten gekommen. Es ist natürlich immer gefährlich, solche Sachen als die ultimative Kausalität dann auszumachen, denn es ist eine Korrelation. Wie stark die Kausalität ist, das kann natürlich kein Mensch zu 100% messen, aber es ist sicherlich ein wichtiger Punkt, auch mittlerweile schon psychologisch jetzt, weil da sehr viele drauf schauen. Also wenn der Yen anzieht, Carry Trade, und weil da viele jetzt drauf achten, also wenn der Yen anzieht, ist sicherlich etwas, worauf man achten muss, gerade wenn man kurzfristiger ausgerichtet ist. Jetzt kommen wir zur konkreten Strategie. Was haben wir heute gelernt? Also die Rezession ist möglich, aber nicht sicher. Die Inflation ist eher kein Thema mehr. Und jetzt haben wir zwar viel Unsicherheit, aber aus meiner Sicht haben wir schon mal einen wichtigen Baustein, eine offene Frage, die nicht mehr offen ist, und zwar das Thema Inflation. Denn wir haben jetzt 2 Jahre lang oder sogar noch länger ständig hin und her jongliert zwischen Wirtschaft, Inflation. Inflation hoch, Zinsen müssen hoch. Auf der anderen Seite schmiert uns dann vielleicht die Wirtschaft ab. Jetzt ist das Inflationsproblem zumindest mal gelöst, kein großes Problem mehr gerade. Das heißt, wir haben Spielraum bei den Zinsen und können uns auf die Wirtschaft fokussieren. Und wir haben vor allem ein Risiko erstmal nicht mehr, und zwar, dass die Zinsen steigen. Das kann man momentan eigentlich ausschließen. Nie zu 100%, aber es ist sehr, sehr unwahrscheinlich geworden. Und das war vor kurzem noch gar nicht mal so sicher. Da haben manche sogar noch von höheren Zinsen gesprochen, was auch durchaus berechtigt war. Aber dieses Risiko, steigende Zinsen, das ist eigentlich erstmal vom Tisch. Und das ist natürlich sehr, sehr wichtig, wie man sich jetzt strategisch aufstellen kann. Wie bin ich jetzt grundsätzlich aufgestellt? Schau mal drauf. Ich habe eine Investmentquote von 86%, habe 10% in Cash, also wirklich Cash, das einfach auf der Bank rumliegt und bereit ist, zum Einsatz zu kommen, beispielsweise bei Aktien oder Bitcoin. Und ich habe 4% in Anleihen, was auch sozusagen Cash ist, was Teil meiner Investitionsreserve ist. Also die ist 14% und investiert bin ich mit 86%. Grundsätzlich ist meine Basis immer noch und wird sie auch bleiben, meine Core-Satellite-Strategie. Also ich habe einen soliden Kern aus ETFs, habe dann Satelliten außenrum, die mir dann mehr Rendite bringen sollen oder auch Diversifikation, wie zum Beispiel Bitcoin oder Ethereum, wie Gold, Silber, natürlich auch einige Einzelaktien und dann auch Rohstoffe oder auch Kupfer. Und dann habe ich hier als Sicherheitsanker Cash bzw. Anleihen. Und jetzt ist natürlich die spannende Frage, warum eigentlich diese Anleihen? Und da schauen wir uns jetzt mal die Logik und Funktionsweise von Anleihen im aktuellen Umfeld an. Man kauft jetzt Anleihen, Staatsanleihen, also ich habe jetzt US-Staatsanleihen und auch schweizerische Anleihen im Depot. Ich kaufe die und bekomme dafür, gerade bei den US-Anleihen, noch höhere Zinsen. Bei den Schweizer Anleihen sind die Zinsen nicht ganz so hoch. Aber jetzt kommen wir zum Entscheidenden. Wir gehen mal von fallenden Zinsen aus oder zumindest von keinen steigenden, denn das wäre das Risiko bei den Anleihen. Steigende Zinsen, das würde auf die Kurse drücken. Warum ist das so? Weil wir da ein inverses Verhältnis haben. Also wenn die Renditen steigen, was passiert dann? Dann fallen die Kurse. Das bewegt sich immer gegensätzlich. Fallen die Renditen, die Zinsen, ja, dann ist es eher, dass die Kurse steigen. Also das müsst ihr immer im Kopf haben. Das geht genau umgekehrt und das ist für viele immer ein bisschen schwer verständlich. Deswegen, was würde jetzt passieren, wenn die Zinsen fallen? Dann würden die alten Anleihen, die höher verzinst sind, natürlich deutlich attraktiver werden. Die Kurse würden steigen. Das heißt, ich könnte bei meinen Anleihen, die ich jetzt habe oder schon vor Wochen, Monaten gekauft habe, kassiere ich sowieso natürlich die Rendite, die Zinsen und ich habe dann auch Kursgewinne, weil diese Anleihen attraktiver werden bei fallenden Zinsen. Das Risiko wäre natürlich, wenn die Zinsen steigen, dann kommen meine Anleihen eher unter Druck, aber dieses Risiko ist jetzt deutlich kleiner geworden. Das ist jetzt mal so das Basisszenario, also ich habe vielleicht leichte Kursgewinne und habe eine Verzinsung, eine Rendite, also das ist okay. Aber jetzt kommen wir zum Sicherheitsanker. Jetzt gehen wir mal davon aus, die Rezession kommt und sie kommt heftig. Dann würden wahrscheinlich die Zinsen auch heftig fallen. Also nicht nur um 25 oder 50 Basispunkte, sondern dann würde die Fed wahrscheinlich hart in die Eisen steigen und würde die Zinsen vielleicht senken auf 3, 2 oder noch tiefer. Kommt darauf an, wie schlimm es wird. Was würde dann passieren? Dann würde ich natürlich dicke Kursgewinne machen mit meinen Anleihen. Hier seht ihr jetzt mal so eine Beispielrechnung, wie sich das auswirkt. So reagieren Treasuries, also US-Staatsanleihen. Hier habt ihr die Laufzeiten und hier habt ihr jetzt mal, wie die Basispunkte sich verändern. Und da seht ihr schon, wenn 300 Basispunkte minus da stehen, je stärker reagieren dann natürlich die Langläufer. Also wer dann mehr Kursgewinne haben will, muss dann tendenziell Richtung länger laufende Anleihen gehen. Da ist natürlich andersrum auch das Risiko höher, wenn die Zinsen steigen sollten. Aber wie gesagt, das Risiko ist jetzt nicht mehr ganz so hoch. Und jetzt seht ihr hier die Logik. Also wenn wir dann eine heftige Krise erleben würden, hätte man heftige Gewinne, Kursgewinne bei den Anleihen und könnte dann die wahrscheinlich gefallenen Aktien günstiger nachkaufen. Ich hoffe, dass das jetzt verständlich war. Wenn ihr weitere Fragen habt, dann schreibt es gerne in die Kommentare. Was weiterhin auch natürlich mein Standardrepertoire sein wird bis Ende des Jahres und wahrscheinlich auch darüber hinaus, Buy the Dip. Warum? Weil die meisten Dips eben nicht 20, 30 oder 50% sind, sondern bedeutend kleiner. Schauen wir auf diese Statistik, die sollte sich eigentlich jeder Investor über den Schreibtisch hängen. Und da seht ihr jetzt den S&P 500 und ja, die Declines in Percentage Group. Und da seht ihr, den Großteil machen eben 2-4% Rückgang aus. Das sind hier 87 Fälle. Und dann auch 4-6%, 6-8%. Also damit haben wir schon mal 74% abgedeckt. 74% der Dips sind eben zwischen 2-8%. Also wenn der Aktienmarkt um 4-8% fällt, dann sollte man aus meiner Sicht immer etwas nachkaufen. Wie viel? Das ist eben dann eine Frage der Sicherheitsneigung und da ist das Pyramidisieren einfach der Klassiker. Da können wir hier mal drauf schauen. Das ist das klassische Beispiel. Ich habe meine Cash-Reserve und setze mir dann gewisse Grenzen, dass ich sage, wenn jetzt der Index oder eine Aktie um 5% fällt, dann schiebe ich 10% meiner Cash-Reserve rein. Fällt er um 10%, schiebe ich so und so viel rein. Die Zahlen sind jetzt nur Beispiele, das bestimmt bitte jeder selber, genauso wie ihr selber bestimmt, wie ihr investiert, denn das ist hier keine Anlageberatung, es dient nur zur Information und alles, was ihr aus diesem Video ableiten solltet, macht ihr zu 100% auf eigenes Risiko. Und was natürlich auch eine schöne Alternative ist, das macht Sinan, der gerade da hinten am PC sitzt und wahrscheinlich sich seine stolze Cash-Reserve anschaut. Der macht sich ganz gerne einen Cash-Sparplan, dass er einfach da monatlich was reinlaufen lässt in seine Cash-Reserve, was dann immer mal wieder für Nachkäufe bereitsteht, wenn es dann eben immer mal wieder runtergeht, wie am 5. August zum Beispiel, dass man eben ja Cash aufbaut, ganz nebenbei, nicht irgendwie aktiv handeln, sondern das Geld, was zur Verfügung steht, fließt in den Cash-Sparplan und den Cash-Sparplan kann ich dann immer wieder, wenn es passt, wenn sich Nachkaufchancen ergeben, dann einfach investieren. So Leute, jetzt sind wir langsam am Ende dieses Videos. Ich hoffe, euch hat es weitergeholfen bisher. Ich bekomme einen Daumen nach oben und eins würde ich euch gerne noch mitgeben, beziehungsweise eigentlich zwei Sachen. Erstens, immer wichtig, auf die zweite Ebene zu kommen, nenne ich das immer, einfach hinter die Fassade ein bisschen zu blicken und das sind einfach hinter die Schlagzeilen zu blicken, gerade an der Börse. Wir haben heute den Klassiker gesehen, diese 100% Wahrscheinlichkeit. Ich bin vor ein paar Tagen selber auf einen Chart reingefallen und zwar auf diesen hier, der von Goldman Sachs kam und das ist hier die Zahl der monatlichen Besucher bei ChatGPT, ist komplett zusammengebrochen, aber da ist wohl ein Fehler unterlaufen, denn die haben zum Beispiel die Domain verändert. Dann ist auch sehr, sehr fraglich, ob da berücksichtigt wurde, dass viele in der App sind. Dann wurde das natürlich auch als Beispiel genommen, dass jetzt die KI-Blase geplatzt ist oder dass der Hype vorbei ist. Da muss man natürlich auch berücksichtigen, dass es mittlerweile viele, viele andere Anwendungen gibt. Das wurde auf Social Media natürlich ja viral geteilt nach dem Motto, oh, es ist jetzt vorbei. Und ja, wenn man genauer hingeschaut hat, hat man eben gemerkt, das ist eigentlich eine ziemlich sinnlose beziehungsweise falsche Grafik. Und was ihr auch immer wieder seht, diesen Vergleich Cisco, Nvidia, können wir auch nochmal drauf gucken, auch immer sehr, sehr fraglich, denn wenn wir uns jetzt hier mal das KGV anschauen, Dotcom Era versus Today, also in hier schönem Braun, Gelb, wie auch immer, seht ihr Cisco, also da ist das KGV komplett durch die Decke gegangen, weit über 100 geschossen. Bei Nvidia muss man sagen, ist es natürlich nicht gering, war auch schon mal bei 60, ist aber trotzdem in einer gewissen Range geblieben, ist jetzt gerade bei gut 30 das Forward KGV, das ist jetzt nicht niedrig, das ist aber alles andere als verrückt und hier sieht man es auch nochmal sehr schön, wie sich damals der Cisco Aktienkurs hier in Blau völlig entkoppelt hat vom Forward EPS, also Earnings per Share, Gewinn je Aktie, der ist da eher so vor sich hingedümpelt, leicht gestiegen und der Aktienkurs komplett davongelaufen. Bei Nvidia sieht es genau anders aus, da ist es eigentlich mit dem Gewinn je Aktie hochgelaufen. Also dieser Vergleich hinkt auch gewaltig. Und hier fassen wir das Ganze jetzt nochmal zusammen. Mein Fahrplan bis Jahresende für eine mögliche Rezession, die ich gar nicht wegreden will, aber ich weiß eben nicht, ob sie kommt und es gibt noch viele Anhaltspunkte, die dagegen sprechen. Also, was ist der Fahrplan? Erstens, ich würde niemals auf eine Rezession wetten, denn wenn ich das tun würde, wäre das einzig sinnvoll. Ich muss heute verkaufen, weil zu warten, bis sie kommt und dann verkaufen, ist sinnlos. Aber ich werde nicht darauf wetten, also ich bin und bleibe investiert. Habe eine Investitionsreserve, vielleicht baue ich die auch noch ein bisschen aus, das ist jetzt die Frage. Denn gerade ist, glaube ich, ein guter Zeitpunkt, wir stehen jetzt relativ hoch, es ist jetzt nicht wirklich was passiert, ein guter Zeitpunkt, um mal auszumisten. Wirklich mal Aktien, die man eh raushaben will, die nicht laufen oder von denen man nicht überzeugt ist, dass man die mal rausschmeißt und so kann man natürlich auch eine Cash-Reserve bisschen aufbauen. Das ist jetzt, glaube ich, wichtig. Dann Anleihen als Hedge gegen wirklich ja die Rezession, falls sie kommen sollte, was wir nicht ausschließen können. Dann ganz wichtig, einen Plan machen für Nachkäufe und auch eine Watchlist parat haben, dass man wirklich weiß, wenn es dann mal scheppern sollte, was kaufe ich und vor allem zu welchem Kurs. So Leute, jetzt sind wir am Ende angekommen. Meine Watchlist, was ich gerade ja auf der Watchlist habe, was ich gerne nachkaufen würde, vielleicht auch neu kaufen würde, die verrate ich euch am Samstag im Briefing. Das gibt's immer jeden Samstag um 9 Uhr auf meinem Kanal. Würde ich mir auf keinen Fall entgehen lassen. Deswegen jetzt unbedingt Kanal abonnieren und auch die Glocke, denn dann bekommt ihr eine Benachrichtigung am Samstag und verpasst nichts mehr. Danke euch fürs Zuschauen. Lasst mir gerne ein Like da, wenn es euch gefallen hat. Ich bin jetzt raus. Freue mich auf eure Kommentare. Bis zum nächsten Mal. Ciao.